Guten Morgen zusammen. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass dieses Wort lebendig ist, dass es für uns zählt, dass es verlässlich ist, dass alles, was du sagst in deinem Wort, dass es die Wahrheit ist, dass wir uns darauf stellen dürfen und dass es, ja, dass dein Wort uns verändert und uns zu dir führt. Amen. Ja, wir haben in den letzten Predigten ja über das über die Sendschreiben gesprochen. Auch ich möchte heute nochmal auf die Sendschreiben eingehen, ein paar Aspekte, ein paar weitere Aspekte einfach anschauen. Und was mir so in der letzten Zeit einfach nochmal so bewusst geworden ist, dass diese Sendschreiben alle einer gewissen Struktur folgen. Und diese Struktur möchte ich einfach mal kurz erläutern, wie sie mir so aufgefallen ist, einfach mal so ein bisschen aufteilen, beziehungsweise einfach nochmal anschauen, wie ist es denn aufgebaut? Ja, diese Sendschreiben starten ja alle mit der Anrede der Gemeinde. Es ist immer so, diese Anrede in der Gemeinde, dem Engel der Gemeinde schreibe. Also es ist immer so eine Ansprache an eine gewisse Gruppe oder an eine Gemeinde. Und interessant habe ich auch gefunden, dass es nicht schreibe Smyrna, sondern er sagt, schreibe dem Engel der Gemeinde. Und diesem Engel der Gemeinde ist für mich einfach nochmal so bewusst geworden, dass es eine geistliche Auswirkung hat, wie eine Gemeinde dasteht, was eine Gemeinde tut, dass es also eine geistliche Dimension hat. Und ich bin nicht ganz schlau draus geworden, was es bedeutet, dem Engel der Gemeinde. Wir sehen ja auch, dass Jesus in der Beschreibung einfach mit den Sternen und mit den Leuchtern einfach auch nochmal so beleuchtet wird, aber es hat auf jeden Fall eine Auswirkung. Es ist auf jeden Fall nochmal so eine ganz wichtige Geschichte. Wen spricht er an? Der zweite Punkt, der mir so aufgefallen ist, dass der Ansprechende, also Jesus selber, er erklärt, wer er ist. Er geht nochmal ganz gezielt darauf ein, wer er ist, und er bezieht sich dabei auf die Vision, die Johannes in Offenbarung 1 ab Vers 9 gesehen hat. Und wir haben auch vorhin schon nochmal gesungen im Lobpreis, das eine Lied war ja so, wir wollen dich sehen, Herr, ich will dich sehen, Jesus, ich will dich sehen in deiner Herrlichkeit, in deiner Macht. Und in Offenbarung 1 ab Vers 9 wird uns das einfach nochmal dargestellt, was er gesehen hat. Und da möchte ich einmal kurz vorlesen, weil wir das, wir es uns vielleicht nochmal so vor Augen führen müssen. Ab Vers 12, Offenbarung 1 ab Vers 12 lese ich. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtend in ihrer Kraft. Jesus stellt sich in den Sendschreiben immer auch nochmal als derjenige vor, der alle Macht hat, in Himmel und auf Erden, der überwunden hat. Und er sagt, ja, er gibt auch seine Legitimation dazu, warum er diese Sachen ausspricht. Der dritte Punkt, der mir aufgefallen ist, dass Jesus sich bezieht auf die Gemeinde. Er bezieht sich ganz spezifisch auf die Gemeinde. Das kannst du auch für dein Leben sehen. Er bezieht sich ganz spezifisch auf dich, auf dein Leben. Und die erste Aussage, die er sagt, ich kenne, ich weiß, was bei dir passiert. Ich weiß, was in deinem Leben passiert. Ich weiß, was in der Gemeinde geschieht. Es ist nichts verborgen vor meinen Augen. Ich bin da mitten dabei, ich bin mittendrin, ich kenne euch, ich kenne deine Situation, ich weiß, worin du stehst. Es ist nichts verborgen. Und dann geht Jesus auf den Ist-Zustand ein. Er geht auf den Ist-Zustand der Gemeinde ein, er geht auf den Ist-Zustand unseres Lebens ein. Er kennt alles, er weiß es und er zeigt es aber auch auf. Er lässt es nicht verdeckt, er sagt nicht, ja, wir kennen, Schwamm drüber, ist alles so in Ordnung, sondern er sagt auch, guck mal hier, sind gewisse Punkte, ja, an denen, da, ja, da ist es gut. Und es ist interessant auch, dass Jesus immer mit den guten Dingen anfängt, dass diese Punkte auch immer das sind, wo er sagt, ich kenne, ich weiß, wo die guten Punkte sind, wo es wirklich läuft, wo ich dein Ausharren gesehen habe und so weiter. Und dann kommt aber auch der Punkt, wo er sagt, aber es gibt auch Punkte, an denen, ja, da müssen wir noch arbeiten, ne? Da gibt es noch was zu tun. Der fünfte Punkt ist dann ein Aufruf zur Umkehr. Er sagt, okay, wir haben gesehen, wo sind die Punkte, die nicht so hinhauen, deswegen rufe ich dich auf, kehr um. Kehr um, geh zur Buße, geh in die Buße, kehre um, verlass deinen Weg. Und darüber hat ja Tabera auch gepredigt vor kurzem, hat sie darüber gesprochen, was diese Buße bedeutet. Manche Sendschreiben beschreiben auch, was passiert, wenn wir keine Buße tun oder wenn nicht umgekehrt wird. Ja, es ist auch ganz klar eine Konsequenz dann daraus, wenn keine Buße geschieht. Auch das finde ich sehr interessant, das ist nicht bei jedem Sendschreiben, nicht bei jeder Gemeinde, aber es gibt Gemeinden, es gibt Situationen im Leben von Gemeinden, wo er einfach sagt, hey Leute, wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr verschwinden, dann werdet ihr keine Leuchte mehr sein, dann werde ich den Leuchter umstoßen, dann werde ich das beenden müssen. Dann, als nächster Punkt, spricht Jesus über eine Belohnung. Er gibt immer einen Vers, er gibt immer eine Belohnung voraus. Er sagt immer, Leute, wenn ihr aber umkehrt, wenn ihr das tut, dann gibt es eine Belohnung für den, der überwindet. Wer überwindet, und dann kommt immer eine Aussage über eine Belohnung, die dann entsprechend da sein wird. Und der letzte Punkt, 8, ist dann so ein Aufruf. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also ist auch nochmal klar, so der Punkt, man kann da schon drüber lesen, sich das alles durchlesen und dann denken, ja gut, alles klar, Haken dran. Oder man kann aber sagen, okay, was will mir jetzt dieser Text sagen? Was will Jesus mir damit sagen? Was ist die Aussage dahinter? Wie betrifft es jetzt mich selbst? Nicht nur, ja, das war damals Laodicea und Smyrna und weiß ich was alles, sondern einfach mal zu schauen, was bedeutet das jetzt für mich ganz konkret in meinem Leben, in meiner Situation. Deshalb möchte ich mit uns den Punkt 7, nämlich die Belohnung, mal genauer anschauen. Ja, das ist immer so der Punkt, dass man ja auch mit Belohnung jemand motivieren kann. Ja, das ist natürlich auch so ein Punkt. Aber in diesem Punkt ist mir auch aufgefallen, als ich den genauer betrachtet habe, dass Jesus diese Belohnung denen verspricht, die überwinden. Deswegen schauen wir erstmal auf die Belohnung und wir schauen aber auch trotzdem nochmal hin, was ist denn die Voraussetzung für die Belohnung? Was sagt Jesus für diese Voraussetzung hier? Also gehen wir mal auf Offenbarung 2, Vers 7, das ist ja so diese erste Aussage, wo Jesus trifft. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Wer überwindet, wird vom Baum des Lebens essen? Und da habe ich mir so überlegt, okay, wo ist denn von diesem Baum des Lebens in der Bibel nochmal die Sprache? Und es geht ganz am Anfang, bei Adam und Eva ist es. Ja? Da wurde mir bewusst, dass Adam und Eva verwehrt wurde, von diesem Baum zu essen. Und weil dieser Baum im Garten Eden gestanden hat, mussten Adam und Eva Eden verlassen. Aber wir werden davon essen dürfen, wenn wir überwinden. Offenbarung 2, Vers 11. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden vom zweiten Tod. Da hat Bärbel so einen Satz geprägt, ich habe ihn nicht mehr ganz zusammengebracht, da war irgendwie so, von neuem geboren werden, also ein zweites Mal geboren werden, um nicht zweimal zu sterben, irgendwie so ähnlich war der Satz, ich habe ihn nicht mehr ganz zusammengebracht, weiß nicht, hat noch jemand von euch, wie er genau ging?
Ich glaube, es war ein Gegensatz, ja,
Ja, Katja, der hat da hinten. Ja, ja, okay, ja. Genau, also, ihr habt aufgepasst, wunderbar, ne? Genau, also, wird keinen Schaden erleiden vom zweiten Tod. Von neuem geboren werden, um nicht zweimal zu sterben. Offenbarung 2, Vers 17. Wer überwindet, dem wird von dem verborgenen Manna gegeben und einen weißen Stein empfangen, auf dem ein neuer Name steht, den nur du oder den nur er kennen wird. Habe ich angeguckt und habe so gedacht, okay. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass da steht, hier geht es um verborgene Dinge. Verborgenes Manna. Es gibt viele Dinge, die uns jetzt noch verborgen sind. Die werden wir dann erst verstehen, wenn wir dort bei Jesus sind. Wenn er uns dann mit diesen Dingen, mit diesem verborgenen Manna ausrüstet und wenn wir das dann haben werden. Also ja, es ist nicht so, dass ich das alles verstehe oder alles wirklich komplett interpretieren kann. Aber ich weiß, dass es Dinge gibt, viele Dinge gibt, die wir dann erst verstehen werden. Offenbarung 2, Vers 26. Wer überwindet, wird Macht über Nationen gegeben und er wird sie hüten. Und dann geht es nochmal weiter. Also was ist die Aufgabe, was ist der Punkt? Wenn wir überwinden, werden wir eine Aufgabe haben. Wir werden nicht nur im Himmel da irgendwo rumsitzen und irgendetwas auf irgendeiner Wolke schweben, sondern wir werden eine Aufgabe haben. Und das Interessante oder das Gute ist, dass wir mit dieser Aufgabe, für diese Aufgabe, mit allem zugerüstet, allem ausgerüstet sein werden, was wir dafür brauchen. Es gibt dann nichts irgendwo einen Punkt, wo wir dann irgendwie ins Schleudern kommen oder jetzt erstmal nochmal gucken müssen, sondern wir werden komplett mit Kraft dafür ausgerüstet sein. Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und im Buch des Lebens unauslöschlich verzeichnet werden. Jesus bekennt unseren Namen vor Gott und den Engeln. Ja, wir sind im Buch des Lebens verzeichnet und Jesus bekennt sich zu uns. Er sagt, den kenne ich vor Gott, den kenne ich und vor den Engeln. Ja, er hat überwunden, den kenne ich. Offenbarung 3, Vers 12. Ich werde dich im Tempel Gottes zu einer Säule machen. Du wirst Verantwortung und Tragkraft haben in der Gegenwart Gottes. Und du wirst nicht mehr von dort aus der Gegenwart Gottes hinausgehen. Du wirst in der Gegenwart Gottes sein, Verantwortung und Tragkraft haben. Offenbarung 3, Vers 21. Dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich mich auf den Thron mit meinem Vater gesetzt habe. Wir werden mit Jesus und dem Vater auf dem Thron sitzen. Offenbarung 21, Vers 7 gibt uns darüber nochmal so eine Zusammenfassung. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Also hier wird es nochmal zusammengefasst, was wir alles erben werden. Es wird uns nochmal versprochen, dass das unser Erbe sein wird, was wir dann in den himmlischen Welten auch haben werden. In diesen ganzen Versen ist mir jetzt nochmal dieses Überwinden wichtig geworden. Ja, wir können ja diese ganze Belohnung alles anschauen, aber wir merken dann auch, dass es da so einen Punkt gibt, wer überwindet. Ja, es wird immer nochmal wie so eine Art Voraussetzung. Ich stehe da nochmal mit drin. Und ich weiß, wenn ich früher als so diese Offenbarung gelesen habe oder die Bibel gelesen habe, Offenbarung war für mich eigentlich ein Buch, dass ich irgendwie, ja, das habe ich ziemlich hinten angestellt, ist ja auch das letzte Buch der Bibel, ne? So nach dem Motto, habe ich nicht verstanden, also Thema durch. Aber mir ist bewusst geworden, dass dieses Überwinden sich in der ganzen Bibel, durch die ganze Bibel zieht. Dass es ein Punkt ist, dieses Überwinden, und das haben wir heute Morgen ja schon auch in den Zeugnissen gehört, dass dieses Überwinden ein Punkt ist, der ganz wichtig ist, dass es eine Voraussetzung ist, diese Überwindung, dieses Überwinden. Und Jesus sagt ganz oft auch, wer überwindet, so wie auch Jesus selber musste auch überwinden oder hat auch überwunden, so wie ich Jesus überwunden habe. Jesus sucht Überwinder, Menschen, die sich durch seine Kraft verändern lassen. und die Hindernisse überwinden. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwelche Aktionen startest und jetzt losläufst und aus eigener Kraft da irgendwas ich was versuchst, sondern es geht darum, dass du dich von ihm verändern lässt. Und so habe ich mich auch nochmal in der Bibel aufgemacht und habe mal ein paar Dinge rausgesucht, ein paar Situationen, ein paar Verse einfach auch mal angeschaut, wo es ums Überwinden geht. Und ich habe den Römer 12, Vers 21 gefunden. Ja, Römer 12, Vers 21 ist so ein Punkt, der sich ja auch mit diesem Überwinden beschäftigt, wo es einfach auch nochmal um die Aussage geht, was bedeutet eigentlich Überwinden? Und Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also hier haben wir zwei Arten von Überwinden. Einmal überwunden werden und das andere ist, wie überwinde ich? Der erste Teil dieses Verses ist für mich eine Warnung. Eine Warnung, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Oder auch ein Aufruf oder auch ein Hinweis. In der Bibel finden wir viele Beispiele für Menschen, die vom Bösen überwunden wurden. Oder die vom Bösen überwunden werden. Ja? Eine tragische Person dazu aus meiner Sicht ist zum Beispiel Simson. Und gerade sein Beispiel, was Simson erlebt hat, wie er vom Bösen überwunden wurde, finde ich sehr interessant, weil uns da wirklich auch nochmal so eine Strategie dargestellt wird. Eine Strategie, die der Böse hat, die Satan hat, der uns einfach versucht, immer wieder versucht zu überwinden, der ja daran interessiert ist, dass wir nicht Überwinder sind, sondern dass wir überwunden werden von ihm. Gerade seine Geschichte zeigt, finde ich, ja, wie überwunden werden oder wie überwunden werden oder nicht das Überwinden, wie das zum tragischen Ende kommen kann. In Richter 16, ab Vers 4, geht ja Simson diese Geschichte los. Und ich möchte einmal mal kurz vorlesen, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Und es geschah danach, da gewann er eine Frau im Tal Sorek lieb, ihr Name war Delia. Da gingen die Fürsten der Philister zu ihm hinauf und sagten zu ihm, betöre ihn und sieh, wodurch seine Kraft so groß ist und wodurch wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden, um ihn zu bezwingen. Oder wir können auch sagen, um ihn zu überwinden. Wir wollen dir jeder 1100 Schekel Silber geben und so weiter. Der Feind sucht nach dieser Strategie, wie er uns überwinden kann. Und was mir so bewusst geworden ist bei Simson, dass er genau Satan dort angesetzt hat, wo der Simson immer wieder in Unreinheit gefallen ist. Er ist immer wieder, hat er sich von irgendwelchen Frauen mit irgendwelchen Frauen eingelassen. Und der Feind nutzt jetzt das. So, was ist die Strategie vom Feind? Der Feind will jetzt unbedingt feststellen, was ist denn die Quelle der Kraft, die Simson hat? Wo kommt denn diese Kraft her, die dieser Mann hat, die ihn unbezwingbar macht? Das erste ist, diese Kraftwelle herauszufinden. Erster Punkt, herausfinden, wodurch seine Kraft so groß ist. Ja, Sünde ist oftmals so ein Angelhaken, an dem wir dem Feind erlauben, reinzuschauen und diese Kraftquelle zu offenbaren. Wozu muss denn der Feind diese Kraftquelle wissen? Ja, damit er weiß, wie er uns überwinden kann. Das war nämlich hier so der Punkt, ne? Wodurch ist seine Kraft so groß? Die Fürsten der Philister, ne? Betöre ihn und sui, wodurch seine Kraft so groß ist. Also der erste Punkt ist, wir müssen erstmal wissen, warum ist er so kraftvoll? Was ist das Geheimnis dahinter? Und dann ist es ja nicht nur der Punkt, warum wir es wissen, und wir müssen auch noch wissen, wie wir ihn überwältigen, überwinden können. Also ganz gut, wenn wir die Kraftquelle kennen. Und jetzt gibt es aber auch noch einen Punkt, an dem wir wissen müssen, was müssen wir tun, damit wir diese Kraftquelle abschneiden können. In dem Fall war es wörtlich abschneiden, ne? Seine Haare. Damit wir ihn übermältigen können. So, wenn er dann die Kraft überwunden ist, wenn diese Kraftquelle durchschnitten ist, wenn sie abgetrennt ist, was ist dann das Ziel aus der ganzen Geschichte? Ja, wozu? Damit er uns binden kann. Also erst einmal, jetzt fällt mir das englische Wort ein, disablen, ne? Also festsetzen, damit er uns festsetzen kann, gefangen nehmen kann, um uns dann zu bezwingen, ja, im Prinzip zu überwinden, auszuschalten, zu töten und am bestenfalls natürlich dort zu behalten, wo wir hingehören oder wo er uns haben möchte, im Gefängnis. Und auch da ist Simson gelandet, im Gefängnis. Er hat dann angefangen, er musste wie ein Pferd, wie ein Arbeitstier die Mühle drehen und war im Gefängnis jahrelang. Das ist die Strategie vom Feind. Das ist das, was passiert, wenn wir vom Bösen überwunden werden. Wir kommen ins Gefängnis, wir werden gehindert, wir werden gelähmt und wir werden dort einfach sein und auch nicht, wenn wir uns nicht auf Gott einlassen, da wieder rauszukommen. Der zweite Teil, den wir im Römer 12, Vers 21 finden, das ist das Überwinden, was Jesus meint. Wer überwindet? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Wie überwinden wir das Böse mit dem Guten? Und da ist der Römer 12 vom Vers 9 bis 21, ist uns da nochmal so ein Aufschluss. Und ich bin so dankbar, dass es heute Morgen auch schon nochmal so deutlich geworden ist, was Elisabeth auch nochmal so beschrieben hat. Was sind denn die Punkte? Wie können wir überwinden? Wie werden wir zu überwindern? Und die Verse vor dem Vers 21 geben uns da Aufschluss drauf. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, mit Fleiß nicht säumig, brennend im Geist dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Trübsal hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn, und wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und jetzt kommt nochmal der Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist eine Riesenauflistung, die uns nochmal zeigt, wie wir überwinden können, was Überwinden alles beinhaltet, was da alles mit drin steckt in diesem Überwinden. Und diese Aufzählung, die jetzt hier steht, ist keine To-Do-Liste. Ja, jetzt könnte man ja wieder in den Punkt kommen, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Anleitung, eine Liste, die muss ich jetzt anfangen abzuarbeiten. Also ich muss jetzt mal hier ganz vorne anfangen. Als erstes muss ich mal herzlich sein. Ne? Also wie kann ich das machen? Also muss ich mal jetzt herzlich sein. Ja? Das ist so könnte ich jetzt davor gehen und sagen, okay, Liste für Liste, Schritt für Schritt so abzuarbeiten. Ja, das wird nicht funktionieren, denn ihr werdet nicht aus Werken gerettet werden. Ihr werdet nicht aus Werken gerechtfertigt werden. Es wird nicht funktionieren, denn das aus eigener Kraft zu tun, spätestens, wenn es dann hier hinkommt, ne? Rächt euch nicht selbst, oder seid gleichgesinnt gegeneinander. Wenn dein Feind hungert, speise ihn, ja, dann wird es dann aus eigener Kraft nicht mehr möglich. Nein, diese Auflistung oder diese Darstellung, das, was Paulus da so auflistet, das ist dazu da, damit du dich abgleichen kannst. Das ist dazu da, dass wenn du in diese Situation kommst, dass du nachlesen kannst und gucken kannst, okay, wo stehe ich denn eigentlich? Wie geht es mir jetzt gerade in der Situation, wenn mich jemand angreift? Wenn mein Feind über mich kommt, wie geht es mir damit? Was passiert da? Und überall dort, wo du erkennst, dass es nicht so ist, dass du eben nicht dieser geduldige Mensch bist, dass du lieber selber Rache nimmst oder selber irgendwie dich verteidigst und selber versuchst, dein Recht durchzuboxen und so alles, zu erkennen, Mensch, aber Jesus sagt doch eigentlich was ganz anderes. Jesus sagt doch, ja, ich bin dein Recht, ich werde für dein Recht sorgen. Und es ist dann wieder der Punkt, wo ich dann einfach zu Jesus gehen kann oder wo ich zu Jesus gehe und dann sage, Jesus, du siehst jetzt gerade mein Verhalten. Mir geht es so oft, ich bin viel unterwegs, mir geht es häufig so im Straßenverkehr. Wenn dann wieder einer, weiß ich, mir blöd vor die Karre fährt oder irgendwas, da geht bei mir intern, da geht es echt manchmal so richtig ab. Und dann merke ich immer wieder, ich falle drauf rein und dann ärgere ich mich und dann fängt man selber an, doof durch die Gegend zu fahren und fragt sich hinterher, was hast du eigentlich dabei gedacht? Aber ich merke auch immer mehr, wenn ich merke, jetzt kommt es in mir hoch, dass ich dann wirklich auch zu Jesus gehen kann und sagen, Jesus, du siehst gerade die Situation, du weißt genau, was jetzt in mir da versucht hochzusteigen. Ich aus mir selber kann es nicht, ich aus meiner Kraft komme da nicht weiter. Wenn ich jetzt da drauf wieder einsteige, dann werde ich wieder aggressiv oder sonst irgendwas. Aber Herr, bitte gib mir deinen Frieden, hilf mir, dass ich mich jetzt nicht hier irgendwie selber verteidige oder selber irgendwie versuche, da irgendwas zu tun, sondern veränder du mein Herz, dass ich in diesen Situationen einfach auch ruhig bleiben kann, dass ich dann nicht drauf einsteigen muss. Ja, das ist das. Er will dein Herz verändern. Er will dich berühren, sodass die Veränderung von innen heraus geschieht. Ja, dass es nicht irgendwas ist, was ich von außen irgendwie tue, sondern dass es von innen diese Veränderung kommt und entsprechend dann diese Veränderung und dieses Überwinden dann stattfindet. Und wer da mit Römer 12 dann schon durch ist, der darf dann weitermachen mit Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7. Da sind dann auch mal ein paar so Punkte drin, wo man sich abgleichen kann, ja, Bergpredigt und die weiteren Folgen. Also es ist genug zu überwinden da. Es sind genug Punkte da, wo Jesus unser Herz berühren darf, weil er es immer auch wieder will. Er möchte mit uns in dieser Beziehung sein. Er möchte mit uns in dieser Beziehung leben. Dass alles, was uns triggert, alles das, wo wir merken, da kommen wir nicht weiter, dass wir damit zu ihm kommen und von ihm verändert zu werden. Und dann möchte ich natürlich auch noch einen weiteren Punkt anschauen. Ich muss es anders formulieren. Da möchte ich uns aber auch nochmal einen Trost zusprechen. Weil für mich war dieses ganze Thema mit diesem Überwinden, was immer, okay, jetzt geht's ab, jetzt müssen wir da alles Mögliche durchmachen damit. Und bin ich überhaupt fähig, das alles zu überwinden? Werde ich das überhaupt erreichen? Das war auch immer wieder so ein Punkt. Ich erinnere mich in früheren Zeiten, wo ich mich immer wieder da drin gefunden habe, in den Offenbarungen, in den Sendschreiben. Ja, werde ich das überhaupt schaffen, das zu überwinden? Und bin ich gut genug oder bin ich an den Punkten dann auch derjenige, der das schaffen wird? Und da möchte ich euch einfach auch nochmal aus dem 1. Johannes 5, den Vers 4 und den Vers 5 einfach nochmal ans Herz legen. Weil er uns einfach nochmal diesen Trost auch gibt, diesen Trost und diesen Blick auf ihn. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Ja, der Sieg, der die Welt überwunden hat, ist unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also unser Glaube beruht darauf, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und wenn wir das glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann wird dieser Glaube diese Welt überwinden. Und der Vers 5, für mich auch nochmal so ein Punkt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, hier möchte ich einfach nochmal dazu sagen, hier geht es nicht um ein reines Lippenbekenntnis. Hier geht es nicht darum, dass er sagt, ja, Jesus ist der Sohn Gottes, alles klar, und jetzt kann ich oder jetzt überwinde ich die Welt. Sondern hier dieses Glauben oder dieses Glauben geht mehr. Ja, dieses Glauben geht weiter. Sondern das bedeutet mehr noch, dass wir im Glauben leben. Dass wir im Glauben handeln. Dass wir im Glauben überwinden. Wir überwinden diese Welt, wenn wir im Glauben leben, wenn wir im Glauben handeln. Im Römer 8, mit Römer 8, Vers 35 bis Vers 39 möchte ich einfach auch schließen. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst? Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder aufrufst, Überwinder zu sein, dass du uns berufen hast, Überwinder zu sein, dass du uns aber nicht damit im Regen stehen lässt, sondern dass du, Jesus Christus selbst, diese Kraft bist, die uns überwinden lässt, dass du versprochen hast, durch dein Wort, dass du immer bei uns bist, dass nichts uns trennen kann von dir und von deiner Liebe. Ja, Herr, durch dich dürfen und sind wir mehr als Überwinder. Und ich danke dir dafür, für alles, was wir erleben werden, wenn wir bei dir sind. Amen.